KR 55 ist wieder auf Sendung. Im Juni blicken wir in die Weite. In Niedersachsen beginnen bald die Sommerferien. Erstmal Reisezeit und Reiselust.
In die Ferne möchten wir Sie auch in der heutigen Ausgabe unseres Kirchenmagazins mitnehmen. Allerdings nicht an den Strand mit Palmen, sondern in die faszinierende Arbeitswelt eines Pastoren-Ehepaars, das nach 8 Jahren aus Südamerika gerade wieder zurückgekommen ist.
Bei uns im Studio begrüßen wir Anke und Christoph Fassel. Sie sind Pastor, Pastorin der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg und haben in Lima in Peru in der Deutschen Evangelischen Gemeinde gearbeitet. Mit den beiden gehen wir gedanklich auf die Reise über den großen Teich und tauchen ein in den pastoralen und familiären Alltag weit weg von Deutschland. Lieber Anke und lieber Christoph Fasse, herzlich willkommen im Studio bei O1.
Dankeschön, wir freuen uns.
Durch die Sendung begleiten Sie zudem Thomas Schiebloch
und Antje Thielking. Sie hören KR 55, das Kirchenmagazin bei O1. Zu Gast sind heute Frau und Herr Fasse, Pastorin und Pastor in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg und frisch zurück aus Südamerika. Frau Fasse, wie begrüßt man sich denn in Peru?
Man gibt sich auf jeden Fall nicht die Hand, das wäre grob unhöflich, sondern man küsst sich zweimal. Also Frauen, wenn sie sich begrüßen, küssen sich und Mann und Frau auch. Alles andere wird als unhöflich empfunden.
Wohin gelangt der Kuss?
Der Kuss gelangt auf die Wangen, einmal rechts und einmal links.
Ist ja ganz schön schwierig, wieder ins etwas kühlere norddeutsche Moin zurückzukehren, oder?
In der Tat. Das ist eine ganz andere Art von Nähe und Distanz hier. Und das ist wieder ein bisschen gewöhnungsbedürftig, auch nicht gleich mit dem Du ins Haus zu fallen und sich dann doch wieder nicht so stürmisch zu begrüßen. Das ist etwas ungewöhnlich.
War ja eine ganz schön lange Zeit, in der Sie in Lima gewesen sind, als Pastor, Pastorin mit Ihren 3 Kindern. Warum gerade Lima als Auslandsfahrstelle?
Ja, das war eigentlich ein etwas merkwürdiger Zufall. Ich wollte ehrlich gesagt nie nach Südamerika, hatte sogar ein bisschen Angst davor. Und wir haben uns bei der Stellenbörse der EKD ein wenig umgesehen und eigentlich war das Ziel Schweden, weil wir da immer im Urlaub waren und da konnten wir uns vorstellen, auch gut eine Fahrstelle mal zu übernehmen. Und dann kam meine Frau irgendwann um die Ecke mit der Stellenausschreibung aus Lima, Peru, die ich dann ehrlich gesagt gleich wieder zur Seite gelegt habe. Peru, Lima, wer will denn dahin? Aber immer wieder haben wir uns das angeguckt und irgendwie passte das ganz gut auf unser Profil. Da fanden wir uns dann doch ganz gut wieder. Es gab eine schöne deutsche Schule und ja, dann irgendwann haben wir gesagt, versuchen wir es mal. Bewerben wir uns, klappt ja sowieso nicht.
Das heißt, Schule, Sie haben auch Kinder mitgenommen auf Ihrer Reise?
Ja, wir haben 3 Kinder, die waren damals 5, 10 und 12 Jahre alt, als wir losgefahren sind.
Von woher sind Sie denn aufgebrochen? Wo waren Sie vorher?
Wir sind ausgebrochen vom Deich direkt. Also ich war Pastorin in Senkwagen bei Wilhelmshaven, war dort 7 Jahre in einer schönen alten Warftkirche mit ganz vielen bäuerlichen Traditionen. Viel Kirchenmusik, also wirklich sehr schön, aber auch ideal, um ein bisschen Fernweh zu bekommen. Und das haben wir dort auch gekriegt.
Und Sie, Herr Fasse, wo haben Sie vorher gearbeitet?
Ja, ich kam damals aus dem Vikariat, war damals etwas, was man damals Fahrvikar nannte, in Band und in Efgroden in Wilhelmshaven. Und nach so etwa 2 Jahren war sowieso für uns jetzt eine Umbruchssituation. Es war klar, dass jetzt irgendwas für mich gefunden werden musste, dass meine Frau sich auch ganz gerne verändern wollte. Und ja, dann haben wir halt diesen alten Gedanken, mal ins Ausland zu gehen, hervorgekramt und uns beworben.
Und dann Aufbruch in eine Millionenmetropole. Ja. Wie haben Sie dort gelebt? Wie muss man sich das vorstellen? Gibt es dort auch ein Pfarrhaus, ähnlich wie hier? Wird einem etwas zugewiesen? Muss man sich selbst auf dem Wohnungsmarkt etwas suchen? Wie läuft das?
Also es gibt dort, vielleicht um das zu erzählen, Lima ist in der Tat eine Millionenmetropole. Wir waren vorher nie dort. Wir sind also wirklich ins kalte Wasser gesprungen oder vielleicht ins warme Wasser dort eher. Dort gibt es eine Kirche mit einem Gemeindehaus und einem Pfarrhaus. Gab es damals. Das hat sich in den Jahren dann etwas geändert. Und wir hatten die Unterlagen hier vorliegen. Wir wussten etwa, wie das alles geschnitten ist und konnten dann dort in dieses Pfarrhaus ziehen, was ja sehr bequem ist für uns Pastoren, dass wir genau wissen, wo wir hinkommen.
einerseits sehr bequem. Also wir wussten, wo es hingeht, da ist ein Haus. Hatten aber auch keine Wahlmöglichkeit. Wir hatten vorher Fotos gesehen, da war ein riesiges Hochhaus daneben. Also es waren ganz viele so neue Bankengebäude daneben. Und da mittendrin in diesen ganzen Hochhäusern war die Kirche aus den 50er Jahren. Und das war halt alles einstöckig. Also es war, man guckte aus dem Schlafzimmerfenster zum Beispiel schon auf riesige Hochhäuser. Und insofern war es auch von dem Verkehr her eher so eine kleine Verkehrsinsel, auf der die Kirche und das Pfarrhaus und Gemeindehaus dann waren, mit ganz viel Hupen und ja, es war einfach sehr laut und lebendig.
Ja, unsere kleine Insel, die eigentlich möbliert sein sollte, das war sie dann auch. Und so haben wir dann noch unseren Container gepackt, weil ja eigentlich alles da war, aber es stellte sich dann raus, dass doch eine Menge fehlte. Wir hatten dann zum Beispiel 7 Schreibtische dort, aber ein Bett fehlte. Das waren so die kleinen Unwegsamkeiten, die wir dann erst klären mussten zu Beginn.
Wenn man seinen Container packt, was nimmt man mit? Was nimmt man von den Dingen mit, die einem hier so lieb geworden sind?
Das ist eine gute Frage. Das war genau auch unsere Frage. Es war damals klar, dass wir für mindestens 6 Jahre das Land verlassen. Was macht man zum Beispiel mit dem Kinderzimmer von einem 5-Jährigen? Nimmt man das mit? Lagert man das ein? Nach 6 Jahren ist er dann natürlich rausgewachsen. Uns wurde damals gesagt, die Luftfeuchtigkeit in Lima ist sehr, sehr hoch. Zum Beispiel Fotoalben oder Dinge, persönliche Sachen, die uns wichtig sind, nehmt die lieber nicht mit, weil die nach 6 Jahren eventuell hin sind einfach. Wir haben es dann doch mitgemacht, das meiste hat überlebt, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, viele Sachen haben auch Schaden genommen einfach, weil das Klima dort sehr anders ist als hier.
Also vor allem liegt ja schon eine begrenzte Zeit, also mindestens 6 Jahre. Das ist ja auch so, das Einleben wäre ja auch schön, wenn das schnell passiert. Ist das bei Ihnen flott gegangen? Haben Sie sich schnell eingelebt oder war das mit dem ganzen Hupen, den Hochhäusern und der Insel im anderen Sinne doch ein bisschen schwierig?
Also wir sind voller Fernweh und Abenteuerfreude aufgebrochen und wurden wirklich auch freundlich aufgenommen, sodass diese Spannung und die Freundlichkeit und all das Neue, was wir entdeckt haben, eigentlich überwog. Dieser Kulturschock, der ja auch in vielen Büchern oder auch in vielen Berichten so beschrieben wird, das kann ich bei uns eigentlich nicht sagen, dass das da war. Also natürlich ist alles anders, aber ja, wir hatten ein gutes Umfeld da und konnten uns insofern da recht schnell und gut bewegen. Und da muss man sagen, natürlich ist Lima eine fremde Umgebung, eine fremde Kultur, aber in diesen großen Metropolen gibt es ja auch Inseln. Die deutschsprachige Gemeinde ist sicherlich so eine Insel und die Schule dort, die Humboldt-Schule, eine deutsch-peruanische Begegnungsschule auch. Insofern, dass wir dann doch Kontakt hatten mit vielen Menschen, die ähnlich wie wir auch aufgebrochen waren und für eine Zeit dort lebten, auch Familien mit Kindern zum Beispiel. Und das hat da dann auch ein Stück weit das Einleben erleichtert.
Und man muss sagen, unsere Kinder haben es uns sehr einfach gemacht. Die haben sich sehr gut eingefügt, haben den schnellen Anschluss gefunden und haben sich auf diese deutsche Schule und die neue Umgebung eingelassen. Und das hat uns natürlich das Leben sehr erleichtert. Wir kennen durchaus andere Fälle, wo Familien ein Jahr oder sogar länger brauchten, bis das dann wirklich rund lief im Alltag. Das war bei uns ein bisschen anders und da sind wir sehr dankbar für.
Willkommen zurück bei KR55, dem Kirchenmagazin Bio 1. Zusammen mit unseren Gästen Anke und Christoph Fasse entführen wir sie nach Lima, wo die beiden 8 Jahre lang in der deutschen evangelischen Gemeinde gearbeitet haben. Bin mal neugierig, wie groß ist die Gemeinde dort?
Die Gemeinde in Lima ist verglichen mit den Gemeinden hier in Deutschland ziemlich klein. Da ist schon allein die Frage, wer gehört eigentlich zur Gemeinde dazu und wer nicht. Wir haben etwa 180 eingeschriebene Mitgliedsfamilien, also das sind Familien, das sind Einzelpersonen oder Paare und gehen davon aus, dass wir etwa 500 Personen haben, die wirklich zur Gemeinde gehören. Das ist dann aber auch eine Kerngemeinde, die wirklich aktiv an dem Gemeindeleben beteiligt ist und die sich das auch etwas kosten lassen, denn diese 500 Personen finanzieren die Kirche und die ganze Gemeindearbeit, einschließlich zum Beispiel der Gehälter der Pfarrer.
Wie ist die Gemeinde denn entstanden? Sie sprachen vorhin von Gebäuden aus den 50er Jahren. Kann man da ein bisschen die Historie eintauchen?
Ja, Mitte des 19. Jahrhunderts, um 1850, begann eine Auswanderungswelle und Viele Gemeindeglieder sind, die Familien der Gemeindemitglieder sind damals nach Peru gekommen, haben dort entweder Haciendas gegründet, haben dort gearbeitet. Dann wurden merkwürdigerweise zuerst Schützenvereine gegründet und irgendwann, das ist fast überall in Südamerika so, und irgendwann war denn die Gemeinde, die dort entstanden ist, so weit, dass die ersten Kinder getauft werden mussten, dass die ersten Konfirmationen anstanden, dass Ehen geschlossen wurden und man bat denn in Deutschland um einen Pfarrer. Das war denn die Gemeindegründung so etwa 1898. Und seitdem besteht die Gemeinde dort. Nicht immer am gleichen Ort, aber zuerst in Callao, dann nachher in San Isidro, in der, ja, mittlerweile ist das im Stadtzentrum von Lima, und nun seit 2 Jahren etwa in Surco, das ist ein Stadtteil von Lima, etwas weiter außerhalb.
Das heißt, Sie brauchen eine neue Kirche?
Wir haben eine neue Kirche gebaut, ja.
Kann man die so aufstehen lassen jetzt, auferstehen lassen sozusagen im Bild? Wie sieht sowas aus, wenn man es ganz neu baut?
War ein Prozess in der Gemeinde, wie so eine Kirche aussieht und auch was die Gemeinde braucht, also was für eine Vision sie von der Zukunft hat. Und das war ein Prozess, der schon begonnen hatte, bevor wir kamen. Also die EKD sagte uns nochmal, wenn ihr dorthin geht, es kann auf euch zukommen, dass da Umzug und Projekt eines Neubaus ansteht. Und wir haben uns darauf eingelassen und es war wirklich ganz spannend, mit der Gemeinde das zu entwickeln. Und es wurde dann eine, nachdem die Gemeinde den Bedarf und letztendlich die Vision hatte, eine Architektenausschreibung gemacht mit verschiedenen Architekten, die dann ihre Entwürfe eingebracht haben. Und die Gemeinde hat dann in einer Gemeindewahl sich für einen Entwurf entschieden. Und das ist eine Kirche entstanden. Eine moderne Kirche, ein moderner Kirchenbau, das direkt an einer großen Straße, der Panamericana, steht, war wichtig, dass das gut isoliert ist, weil nämlich es auch ein Kulturzentrum werden sollte. Also nicht nur Gottesdienstort, sondern auch Ort der kulturellen Begegnung, wo Konzerte zum Beispiel eine große Rolle spielen sollen. Das lag auch daran, dass die Gemeinde sich für den Bau einer Kirchenorgel entschieden hat, von der Firma Kleis hier aus Bonn, und die Ausbildung von Organisten dort dann mitgefördert hat. Also insofern immer wieder die kulturelle Begegnung auch ein wichtiger Punkt war.
Muss ich mir die Sitzordnung vorstellen, wie hier zum Beispiel in der Lambertikirche, in der Dreifaltigkeitskirche, oder gibt es keine Bänke, gibt es Stühle, ist es anders angeordnet? Wie möchten Gläubige, wenn sie heute einen Gottesdienstraum gestalten können, wie möchten die denn sitzen? Wie möchten sie Gottesdienst feiern?
Der Gemeinde war wichtig, dass diese Kirche eben ein wirklicher Ort der Begegnung ist, dass wir diesen Kirchraum ganz unterschiedlich nutzen können. Das bedeutet, es gibt keine festen Bänke. Wir haben natürlich Kirchenbänke, die relativ traditionell auch angeordnet sind während der Gottesdienste. Aber die Gemeinde ist da sehr offen. Zum Beispiel haben wir auch ein Kirchenfenster, und als das eingeweiht wurde, haben wir die Bänke alle nach hinten gedreht. Oder wir haben sie auch mal im Kreis aufgestellt, dass wir ein Zentrum hatten. Wir können die Kirche für Konzerte oder für Konferenzen bestuhlen. Es ist sehr vielseitig nutzbar.
Ort der Begegnung war eben das Stichwort. Ich war gerade in Berlin auf dem Kirchentag. Bei uns ist das Wort Ökumene, Miteinander der Religion, ein großes Thema. Wie sieht es denn in Peru aus? Was für Konfessionen, Glaubensgruppen bestimmen den religiösen Alltag in Peru?
Naja, Peru ist grundsätzlich erstmal ein Land, wo die überwiegende Mehrheit katholisch ist. Mir fällt da gerade eine Geschichte ein, als wir dort damals einen Menschen angestellt haben in der Gemeinde. Und den fragte ich natürlich als evangelischer Pastor, wie es denn mit seiner religiösen Orientierung aussieht. Und er guckte mich etwas fragend an und sagte dann, gar nicht, er sei doch katholisch. Also das sagt auch viel über die Mentalität der Peruaner aus. Grundsätzlich ist man erstmal katholisch, das ist das Normale. Aber ganz stark sind natürlich jetzt die evangelischen Kirchen, die evangelikalen Kirchen im Kommen, die eine, muss man wirklich sagen, auch wunderbare Sozialarbeit leisten und die sehr viel von dem abfedern, was der peruanische Staat nicht immer leisten kann und nicht immer leisten konnte.
Und dann spielen natürlich noch die Naturreligion oder die Traditionen eine große Rolle, die sich vermischen mit dem Glauben, mit dem Katholizismus oder auch mit den neuen pfingstlerischen Strömungen, die da sind.
Es gibt in Peru große Hexenmärkte, sogenannte Hexenmärkte, wo man sehr merkwürdige Produkte kaufen kann, die dann der Gesundheit oder der geistlichen Erbauung dienen.
Das haben Sie ein Beispiel, merkwürdige Produkte, was fällt Ihnen jetzt spontan ein?
Man kann Lama-Föten kaufen und die an die Türpfosten hängen und das hat dann bestimmte, hat guten Einfluss auf alle Menschen, die dann da zur Tür rein und raus gehen.
Es wird auch mal ein Frosch püriert und getrunken. Und also,
skandalös,
ja. Alles Sachen, die wir uns eigentlich nicht vorstellen können, die aber viele Peruaner als Teil ihrer Kultur und auch als Teil ihres geistlichen Lebens verstehen.
Und es gibt auch große Reiseangebote, zum Beispiel vor allen Dingen in den Urwald, wo der Schamanismus zu Hause ist, wo Menschen viel Geld zahlen, um dorthin zu reisen, um zum Beispiel so Ayahuasca-Therapien zu machen und verschiedene andere Sachen. Also auch das hat einen Einfluss.
Vielleicht gar nicht so weit weg von uns hier. Wenn der Gottesdienst nun einlädt am Sonntag, hat der so El Condor Pasa-Charakter in Lima, in der deutschsprachigen Gemeinde? Oder was ist so das? Wie feiert man dort Gottesdienst?
Überhaupt am Sonntag?
Wäre auch eine Frage, ja.
Wir feiern dort Gottesdienst am Sonntag, genau, letztendlich wie hier. Und er hat eigentlich keinen El Condor Pasa-Charakter. Die Gemeinde versteht sich als deutschsprachige Gemeinde, die auch in den deutschen Traditionen verwurzelt ist. Insofern sind die Gottesdienste oft auch so, wie man sie in Deutschland kennt. Wir leben da wirklich in so einem kleinen deutschen Kulturkreis.
Das Wichtige ist ja auch, dass die Menschen, also es ist eine deutschsprachige Gemeinde, die suchen dort ihre, ja, ich sage mal, ihre geistliche Heimat. Und insofern, dass das Fremde, das begegnet ihnen jeden Tag. Es sind Menschen, die meistens sehr gut integriert sind, ihren festen Job oder ihre Firma oder sowas haben und die dann an den Wochenenden etwas wie Heimat suchen, wo sie hinkommen können und etwas Vertrautes finden. Und dazu gehört dann auch die Kirche, der Gottesdienst in der Muttersprache in der Regel, um dort die bekannten Lieder zu singen und zu beten. Und was ganz wichtig ist, auch nach dem Gottesdienst noch sich zu treffen, sich auszutauschen. Also Gottesdienst ohne Begegnung hinterher. Das geht eigentlich gar nicht.
Es ist ein wirkliches Gemeindefest, muss man wirklich sagen, an den meisten Sonntagen, wo große Teile der Gemeinde versammelt sind und dort alles Wichtige miteinander austauschen. Dabei ist die deutsche Sprache eben ganz wichtig, weil viele schon in der dritten, vierten, fünften Generation in Peru leben und das für sie auch die Möglichkeit ist, ihr eigenes Deutschsein und die deutsche Sprache zu pflegen und zu erhalten. Bei Kasualgottesdiensten, bei Taufen, bei Hochzeiten, bei Beerdigungen sieht das natürlich anders aus. Da ist dann oft schon ein großer Teil peruanischer, spanischsprachiger Familie dabei und die werden in aller Regel zweisprachig oder dann auch nur in Spanisch gehalten.
Fest war ein gutes Stichwort, eben kurz die Frage noch. Wir feiern hier ja deutlich das Reformationsjubelfeierjahr 500 Jahre nach Luther. Spielte der Mann dort eine Rolle? Spielt dieses Lutherjahr dort eine Rolle?
Erstaunlicherweise ja. Martin Luther ist durchaus eine Person, die dort bekannt ist und die auch sehr geschätzt wird. In Peru gibt es nun kein großes Luther-Jubiläum, weil es einfach keine große protestantische Kirche dort gibt. Aber es wird wahrgenommen und es wird immer nachgefragt. Und der Wunsch, etwas über die lutherische Theologie zu erfahren, ist durchaus dort.
Sie hören KR 55, das Kirchenmagazin für Oldenburg und umzu bei O1. Mit dem Pastoren-Ehepaar Fasse blicken wir auf ihre 8-jährige Dienstzeit in der deutschen Gemeinde Lima. Liebes Ehepaar Fasse, worin lag denn die größte Herausforderung? In der Familie, in der Sprache, in der Gemeinde?
Ganz viele verschiedene Herausforderungen. Die Sprache war sicherlich eine, weil wir konnten überhaupt kein Spanisch, als wir losgegangen sind nach Peru. Hatten aber die Möglichkeit, 2 Monate lang intensiv Sprache zu lernen und das in Guatemala, also nochmal in einem ganz anderen Land und Kontext. Das war für uns zum einen gut, weil wir loslassen konnten, das, was uns hier noch hält. Und zum anderen das Einlassen auf eine neue Kultur, eben mit der Sprache. Jeder von uns hatte da einen Einzellehrer, auch die Kinder. Und so, dass wir nach den 2 Monaten so das Alltägliche ganz gut bewältigen konnten. Das war sicherlich eine Herausforderung.
Die andere Herausforderung, ja, ist sicherlich das Familienleben gewesen. Uns als Eltern haben natürlich unsere 3 Kinder in Anführungsstrichen Sorgen gemacht, oder wir haben uns Sorgen gemacht, dass sie es irgendwie nicht richtig schaffen würden, sich dort einzuleben. Ich hatte das ja schon erwähnt, das ist alles gut gelungen. Und die dritte große Herausforderung war sicherlich diese Gemeinde, in der wir sozusagen in einer, sagen wir, theologischen Alternativlosigkeit gelebt haben. Es gab nur diese eine Gemeinde, es gab nun wenigstens 2 Pastoren dort, aber man konnte eben nicht, die Gemeinde konnte nicht, wie das hier in Oldenburg üblich ist, mal einen Ort weiterfahren, um dort jemand anders zu sehen, sondern wir mussten uns dort um die ganze Bandbreite der verschiedenen Frömmigkeitsarten kümmern, von den Pietisten und ganz Evangelikalen bis hin zu den, nenne ich es mal, Kulturprotestanten.
Und der nächste Kollege oder die nächste Kollegin, die waren ein paar tausend Kilometer weit weg. Und es gab auch sonst eigentlich keine weitere kirchliche Infrastruktur, auf die wir in irgendeiner Art und Weise zurückgreifen konnten. Also in aller Freiheit waren wir da dann auf uns gestellt.
Also doch auf der Insel, die Sie zu Anfang ansprachen.
Die Kinder müssen ja irgendwie mit. Ne? Die Eltern sagen, beruflich machen wir mal was ganz Verrücktes. Wir gehen nach Lima. Die 3 Kinder kommen mit. Haben die dann Lima ins Herz geschlossen? Wie war die Infrastruktur von deren Alltag?
Naja, der älteste Sohn, der war damals 12, für den war es sicherlich am schwersten, weil der jetzt auch gerade hier in Deutschland schon seine ersten Kontakte geknüpft hat. Die beiden anderen sind sehr gerne mitgegangen und fanden das sehr aufregend. Und ich habe immer das Gefühl, unterschwellig haben sie uns immer so ein bisschen vorgehalten und haben damit kokettiert. Ja, das ist ja alles so, weil wir nach Peru gehen mussten, aber sie haben das, meine ich, alles sehr genossen. Und noch einmal mehr merken sie, was sie da alles jetzt auch verloren haben, nachdem sie wieder zurückgekommen sind und sich nun in einen anderen Alltag wieder einleben müssen, was vor allem für den Jüngsten ja eine Auslandserfahrung fast ist, wieder hier in Deutschland anzukommen.
Oh ja. Denke ich an Lima, denke ich an den Riesenstadt, denke ich aber auch an Armut, denke ich an farbenprächtige Wälder und eine unglaubliche Vielfalt in der Natur. Was haben Sie gesehen? Was ist für Sie Lima? Was ist für Sie Peru?
Also Lima ist nicht Peru. Lima ist sicherlich die Metropole. Da wohnen 10 bis 12 Millionen Menschen. Ganz genau weiß man das nicht. Lima an sich hat schon ganz viele verschiedene Gesichter. Es hat unheimlich tolle Restaurants. Es hat das Meer einfach mit Sportmöglichkeiten. Es hat aber auch riesige Stadtteile, die von großer Armut geprägt sind. Es hat ein Verkehrschaos ohnegleichen. Es ist super laut und es ist eine Wüstenstadt. Es gibt Grün in den besseren Stadtteilen, was alles bewässert werden muss. Und sonst gibt es einfach Staub und Wüste. Es scheint die Sonne ziemlich heiß, so von Dezember bis Mai, und danach ist es eigentlich ziemlich grau und trübe. So ist es in Lima. Fährt man aber eine Stunde raus, zum Beispiel in die Berge, dann ist da blauer Himmel und es ist ein ganz anderes Peru. Es gibt die Anden, die Hochebenen, es gibt den Urwald. Wir haben eigentlich, wenn wir frei hatten und Urlaub hatten, versucht, ganz viel zu entdecken und zu erkunden, sowohl im Land und dann auch darüber hinaus.
Hat sich sowas wie ein Lieblingsort herausgestellt?
Ach, viele Lieblingsorte. Vor allem Lieblingsmenschen haben sich herausgestellt. Wenn ich an Lima denke oder an Peru denke, muss ich immer auch an die Herzlichkeit der Menschen dort denken, die, wenn man aus Lima rauskommt, noch viel größer ist als in Lima selber. Man wird überall mit offenen Armen und mit großem Interesse aufgenommen und hat viele Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen. Lieblingsorte, haben Sie gefragt. Wir haben eine kleine Außengemeinde gehabt in der Stadt Arequipa. Das ist so etwa 1400 Kilometer südlich von Lima. Daran sehen Sie auch, wie groß das Land ist. Das ist ein wunderbarer Ort.
Hat man ein Flugzeug als Pastor dann?
Fällt mir man spontan hat kein Flugzeug, aber man darf da dann mal für ein Wochenende hinfliegen. Und das ist dann da. Da ist eigentlich fast immer blauer Himmel und dann ein oder zwei Vulkane. Also es ist einfach eine tolle Kulisse.
Und Lima hat drei verschiedene, sagen wir mal, Regionen. Das ist einmal die Küstenregion, die wunderbar ist.
Peru hat drei Regionen.
Peru natürlich. Küstenregion mit wunderbaren Stränden und einer, ja, ist alles sehr trocken. Dann gibt es natürlich die Sierra, die Bergregion, die einen ganz anderen Charakter hat, aber die auch tolle Plätze hat. Und wenn man über die Anden dann rüber ist, ist man auf einmal im tropischen Regenwald im Amazonasgebiet. Und das ist wiederum ganz anders. Ein Ort, an dem es unheimlich viel zu entdecken gibt, der durch seine große Hitze und Luftfeuchtigkeit manchmal ein bisschen anstrengend ist.
Sie hören das Kirchenmagazin KR55 bei O1. Heute als Gäste bei uns die beiden weitgereisten Anke und Christoph Fasse. Sie haben in Lima in Peru als evangelische Auslandspfarrer, Pfarrerin gearbeitet und dort mit ihrer Familie gelebt. Seit Januar sind sie wieder zurück und arbeiten jetzt in Oldenburg.
Und jetzt mit den Füßen hier und mit dem Herzen wo?
Das ist natürlich alles ein Prozess. Wir sind natürlich mit dem Herzen lange Zeit noch in Peru gewesen und mit den Füßen stehen wir jetzt wirklich seit Januar hier in Oldenburg und Stück für Stück kommen wir jetzt auch in Oldenburg an, aber ich denke, das wird das erste Jahr einfach dauern. Wir müssen uns hier wieder in viele Bezüge einleben, aber ich bin guten Mutes, dass das jetzt gelingen wird.
Also ich habe jetzt so vor 8 Jahre so einen Block wenig mitgekriegt und dann kommt man wieder zurück. Ist ja irgendwie doch manches anders. Was hat sich denn in Deutschland so am meisten für sich verändert? Kann man das benennen oder ist das erst noch am Entdecken?
Wir entdecken es natürlich noch im großen Maße, aber dennoch hat sich in den letzten Jahren viel verändert. Ich erinnere mich nur daran, dass ich bilde mir ein, dass ich vor 8 Jahren kaum Fremdsprachen irgendwo gehört habe in Deutschland und das hat sich doch massiv geändert. Die Gesellschaft ist doch ein bisschen multikultureller geworden, was ich sehr schön finde. Deutschland ist ein bisschen, im Ganzen ein bisschen internationaler, ein bisschen lockerer geworden. Das fällt auf.
Ein bisschen mehr Lima auch?
Das traue ich mich jetzt nicht zu vergleichen. Allein der Verkehr ist natürlich hier eine Wohltat für jeden, der mal in Lima gewesen ist.
Im Fahrradfahren, frische Luft zu atmen, das ist etwas, was wir genießen.
Genau, schnell auf dem Land zu sein, schnell in der Stadt zu sein, kurze Wege zu haben, davon auszugehen, dass man nicht eine Stunde fahren muss, um Kinder irgendwo abzuholen, das ist wirklich sehr, sehr angenehm.
Wenn Sie jetzt eine Bilanz ziehen dürfen, was bleibt aus Lima? Kann alles Mögliche sein, ich bin gespannt zu hören.
Was bleibt aus Lima? Ich meine, das sind 8 Jahre unseres Lebens, die wir da verbracht haben. Als Familie sicherlich eine ganz, ganz prägende Zeit. 2 unserer Kinder haben dort Abitur gemacht. Alle 3 sind dort konfirmiert worden. Insofern ist es für uns als Familie einfach eine ganz, ganz wichtige Phase gewesen. Für uns beruflich natürlich auch. Wir haben dort gemeinsam gearbeitet. Durften eine Gemeinde auf dem Weg begleiten. Auch das war natürlich eine ganz, ganz besondere Zeit und eine ganz besondere Erfahrung. Und das nehmen wir alles mit. Und das prägt uns, auch wenn ich jetzt nicht so ganz klar sagen kann, das merke ich jetzt in meinem Alltag so und so. Aber ich denke, wie eine Lebensgeschichte überhaupt Menschen beeinflusst und verändert, dass sich das hineingewoben hat. Und insofern auch durch den Blick vielleicht auf bestimmte Dinge oder so wieder nach außen tritt.
Als Mutter muss ich jetzt nochmal nachfragen, wie geht es Ihren Kindern jetzt wieder hier?
Also unser Ältester, der ist 6 Jahre in Lima mit uns gewesen, der hat dann Abitur gemacht und ist dann nach Deutschland gegangen zum Studium. Und der hat sich wirklich erstaunlich gut und schnell und selbstständig wieder hier eingelebt. Die anderen beiden sind mit uns jetzt wiedergekommen. Der Mittlere hat Abitur gemacht, noch Ende letzten Jahres in Lima. Für den war es sowieso ein neuer Lebensabschnitt und der findet sich jetzt hier gerade ein. Und unser Jüngster war ja noch nie hier in der Schule und probiert sich jetzt hier in Oldenburg gerade aus. Er braucht sicherlich eine Zeit, aber auch ihm geht es glücklicherweise ganz gut und er liebt es, mit dem Fahrrad fahren zu können und nicht auf irgendwelche Autos von angewiesen zu sein.
Helfen die modernen Medien ihm dabei, ihren Kindern und auch ihm dabei, Lima alltäglich einmal in der Woche, wie oft auch immer, wieder anzusteuern?
Ja, definitiv. Wir können einen Kontakt natürlich halten nach Lima. Wir haben auch schon wieder Besuch bekommen. Aber dass man mal eben schnell eine WhatsApp oder eine E-Mail schreiben kann, ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit, auch noch Anteil zu nehmen an den Menschen. Wir halten uns natürlich aus der Gemeinde an sich jetzt ein wenig zurück und auch raus. Aber die Menschen, die dort noch sind und uns wichtig geworden sind, zu denen haben wir Kontakt, auch viel Kontakt. Und das ist wunderbar mit den neuen Medien.
Liebe Anke, lieber Christoph Fasse, vielen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Wir wünschen Ihnen weiter einen guten Start in den neuen Stellen als Krankenhausseelsorgerin im evangelischen Krankenhaus, als Gemeindepfarrerin der Kirchengemeinde Ohmstede mit einer ganz großen Portion von Gottes Segen. Dankeschön.
Danke Ihnen.
Danke euch.
Das war unsere Juni-Sendung. Wir freuen uns, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und freuen uns auch, wenn Sie am 14. Juli um 18 Uhr bei O1 wieder einschalten.
Und natürlich wie immer finden Sie Podcasts, Veranstaltungstipps auf unserer Homepage www.kirchenradio-oldenburg.de. Wir sagen danke fürs Zuhören und das sind
Antje Thielking
und Thomas Schiebloch. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen schönen Sommer. Bleiben Sie behütet
und tschüss. Tschüss. Sendeverantwortlich war Thomas Schiebloch. Viel Spaß beim weiteren Programm bei O1.